HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Unser Gast heute, strahlend mir gegenüber am frühen Morgen, Elli Radinger, Autorin, Wolfsexpertin. Schön, dass Sie wieder da sind, muss ich ja sagen.
Schönen guten Morgen, Frau Schäfer, ich freue mich auch.
Sie sind eine Wiederholungstäterin, ja?
So ungefähr, ja.
Das liegt daran, dass Sie wunderbare Bücher schreiben, die nicht nur mich, sondern ganz viele HR3-Hörer auch interessieren. Sie sind, ich habe es eben schon in der Ankündigung gesagt, ein Wolfoholic. Und bei der Übergabe mit dem Kollegen Marcel habe ich ja kläglich versucht, wie ein Wolf zu heulen. Da sagte jemand, kein Wunder, es ist ja auch nicht mehr Vollmond. Das ist ja immer dieses furchtbare Klischee, dass Wölfe bei Vollmond heulen. Können Sie das noch hören?
Absolut klassisches Klischee. Ja, man weiß, es kommt und dann ist das auch in Ordnung. Dann erklärt man, dass es nicht so ist und dann ist es auch gut.
Jetzt leben Sie ja normalerweise in einem Nationalpark zusammen mit den Tieren, die Sie so lieben, über die Sie forschen, über die Sie schreiben, den Wölfen, und sind jetzt in Deutschland. Es ist grau, es hat die ganze Nacht geregnet in Frankfurt. Mögen Wölfe eigentlich so ein nasses Wetter?
Also den Wölfen ist das relativ egal. Die lieben Winter und Schnee und Kälte. Also genau wie ich. Mir sind minus 30 Grad lieber als plus 30 Grad. Und den Wölfen geht es genauso. Und die sind am liebsten wirklich im tiefen, tiefen Schnee. Und bei nassem Wetter, Gott, da, was sollen sie machen? Einen Regenschirm können sie schlecht aufspannen. Also leben sie und so wie sonst auch.
Also Tieren ist Wetter egal. Sie sind wieder in der Stadt, die Sie vor vielen Jahren verlassen haben. Sie waren als Rechtsanwältin hier in Frankfurt aktiv, hatten irgendwann genug von Paragraphen und Computern. Ich weiß, wir haben beim letzten oder vorletzten Mal sehr darüber gelacht, über die Szene, dass Sie gesagt haben, Computer bildlich aus dem Fenster raus, Schluss mit meinem alten Leben. Ja, ich verlasse mein Leben als Anwältin und widme mich meiner Leidenschaft. Wenn Sie jetzt durch Hessen wieder fahren und in Frankfurt sind, was spüren Sie?
Also ich bin ja sehr gern in Hessen und ich lebe auch in Wetzlar, also das ist noch ein Stück weiter entfernt. Und es ist immer wieder schön, zu Hause zu sein. Also es ist halt meine Heimat. Und je mehr ich in Amerika bin, umso mehr genieße ich es zu Hause, muss ich ehrlich sagen.
Wenn Sie in Amerika sind, was fehlt Ihnen dann?
Brötchen, Brot. Deutsches Brot.
Immer noch, das sagen wir.
Immer noch. Es hat sich leider nichts geändert.
Ist das ja. So, ja? Und Amerika hat sich auch verändert durch den neuen Präsidenten. Ja, wir haben wissen, seine Haltung zum Thema Klima. Wissen wir auch seine Haltung zum Thema Tierschutz? Ist er ein engagierter Tierschützer, was die Nationalparks angeht?
Das wage ich sehr zu bezweifeln. Also ich bin auch ehrlich gesagt nicht mehr in Amerika gewesen, seit dieser neue Präsident da ist. Denn seine Haltung ist wirklich eher pro Jagd, pro die ganzen Lobbys, pro Rancher-Lobby. Also er ist für weniger Artenschutz, definitiv.
Und das ist ja das, was die Wölfe eben auch brauchen, auch in Amerika brauchen. Darauf haben Sie natürlich immer wieder ein Auge als Wolfsexpertin. Und für alle die nicht in Amerika gerade sind, sondern in Hessen, sei am Anfang unseres zweistündigen Gespräches nochmal gesagt, Sie lesen, das ist schon diese Woche, ne? Am 9.11. in Wetzlar in der Schnitzlische Buchhandlung zum Thema Wolfspopulation in Deutschland. Dann besprechen wir beide das, umso besser. Elli Radinger, heute unser Gast des Tages. Frau Radinger, Sie sind befallen von einer Droge, die heißt Wolf. Sie sind ein bekennender Wolfoholic, wie Sie selber auch immer wieder sagen in Interviews und in Gesprächen. Wie hat der Einstieg in die Droge Wolf und alles über den Wolf wissen wollen eigentlich bei Ihnen angefangen? Können Sie sich noch an diesen Moment erinnern?
Ja, ganz am Anfang war es der Hund natürlich. Ich bin mit dem Schäferhund groß geworden und hatte nur Hunde um mich herum und darum war mir der Wolf schon irgendwo näher. Aber der Wolf per se, den habe ich bei einem Praktikum, bei einem Verhaltensforschungspraktikum in einem Wolfsgehege kennengelernt. Und das war der allererste Wolf, der mich wirklich geküsst hat, in Anführungsstrichen, muss ich dazu sagen. Und das war der Leitwolf dieses Geheges. Der musste mich also quasi akzeptieren, damit ich dort ein Praktikum machen durfte. Und der ist auf mich zugerannt und hat mir seine Pfoten auf die Schultern gelegt und hat mir mehrfach über das Gesicht geschleckt. Das war mein erster Wolfskuss und von da an war ich einfach süchtig nach.
Von Männern wissen wir ja, es gibt gute und schlechte Küsser. Wie ist das bei den Wölfen?
Ja, die Wölfe, zum einen knabbern sie gern an den Lippen tatsächlich, machen sie auch sehr zart, das meint man gar nicht. Und sie haben überhaupt keinen Mundgeruch, das ist vielleicht ein Unterschied.
Das ist ja bei manchen Männern anders. Wölfe haben keinen Mundgeruch. Okay, obwohl die sich ja nicht regelmäßig die Zähne putzen, die knabbern dann wahrscheinlich an irgendwas und reinigen sich so. Vielleicht haben Sie nachher noch mal einen Tipp für meinen Hund, denn der hat momentan Mundgeruch. Nun haben Sie uns ein neues Buch mitgebracht. Das heißt Die Weisheit der Wölfe. Welchem Thema widmet sich ganz speziell dieses Buch jetzt?
Dieses Buch ist zum einen mein Herzensbuch und außerdem berichte ich darüber, wie Wölfe wirklich sind. Es wird ja im Moment so viel erzählt, wie gefährlich die Wölfe sind, was sie tun, was sie machen. Und ich habe sie ja nun über 30 Jahre lang oder fast 30 Jahre lang beobachtet und bin ihnen gefolgt. Und ich habe in dem Buch beschrieben, wie sie als Familienmitglieder ganz einfach sind, dass sie ganz anders sind, als wir sie immer darstellen. Und das war mir eben ganz wichtig, das zu zeigen.
Also es geht um Strukturen in einer Gruppe, es geht um Sozialverhalten, es geht um Lernverhalten, es geht auch um das Weitergeben von Erfahrungen. Und kann man das vergleichen mit unseren Strukturen von Familie, die ja sehr bunt sind, die sehr vielfältig sind? Aber gibt es Brücken, die wir schlagen können?
Kann man im weitesten Sinne schon, durchaus, ja. Also der Wolf ist in seinem ganzen Familienleben uns sehr, sehr ähnlich. Ähnlicher als zum Beispiel Primaten.
Also wo könnte man zum Beispiel anfangen? Wo ist eine Wolfsfamilie vergleichbar mit einer Familie, die jetzt gerade frühstückt mit 2 oder 3 Kindern und uns zuhört?
Nun, eine Wolfsfamilie wird vielleicht auch frühstücken mit mehreren Kindern und ob sie uns zuhört, ist eine andere Sache. Also eine Wolfsfamilie ist eben einfach, ein Wolfsrudel ist eine Wolfsfamilie, die besteht aus Eltern, aus dem Nachwuchs, dem direkten Nachwuchs aus diesem Jahr, aus Geschwistern, die wichtig sind, aus ein paar Onkeln und ein paar Tanten. Und die haben ein sehr entspanntes Familienleben. Die Eltern führen quasi per Autorität oder per Erfahrung auch hauptsächlich. Also wir haben das nicht wie in Gehegen, dass sie immer von oben nach unten runterbuttern und dominieren, sondern es ist sehr entspannt und es gehen alle sehr, sehr liebevoll miteinander um.
Also jeder hat seinen Platz, das hängt ab vom Alter und das hängt ab von der Erfahrung.
Das ist korrekt, ja.
Und es gibt einen Unterschied, ob ich jetzt über Wölfe spreche in freier Wildbahn oder ob wir über Wölfe sprechen im Gehege.
Das ist ein sehr großer Unterschied, denn bei Gehegewölfen ist es so, wie wenn ich zum Beispiel Menschen in einem Gefängnis vergleiche. Die sitzen im Gefängnis, ich gehe da hin und sage, Menschen verhalten sich so. Aber das ist eben nicht so. Und auch Gehegewölfe können nicht jagen, wen sie wollen oder was sie wollen, können sich nicht paaren, mit wem sie wollen, können nicht fressen, auch nicht mal, was sie wollen. Und es kann auch keiner abwandern, wenn er geärgert wird, wenn er gemobbt wird. Und das ist eben völlig anders in der Wildnis. Und darum ist es eben in der Wildnis sehr viel entspannter.
Wie führt denn ein Wolf eine Gruppe?
Ein Wolf führt einfach durch seine Persönlichkeit. Also es ist weder der Stärkste noch der Größte noch der Schönste. Es ist im Allgemeinen, die Elternteile führen beide, Vater und Mutter, aufgrund ihrer Erfahrung. Die haben also im Laufe der Jahre der Familie, der Wolfsfamilie gezeigt, was am besten für die Familie ist. Das haben die Familienmitglieder erlebt und daher führen die auch durch Erfahrung.
Es gibt Managerseminare und das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch Die Weisheit der Wölfe. Dort lernen Sie dieses Verhalten, dieses Alpha-Prinzips. Ja? Ich bin derjenige, der die Mannschaft führt, der das Unternehmen auch durch unsichere Zeiten hindurch steuert und ich bin derjenige, der sozusagen die ganze Truppe zusammenhält. Gibt es das eigentlich auch in der Natur?
Nicht unbedingt. Wir haben immer natürlich die Eltern oder die Leittiere, die führen, wenn es in irgendwelche Krisensituationen kommt. Aber im Allgemeinen dürfen die ganze Familie darf per se entscheiden oder jeder darf für sich entscheiden, was er jetzt macht, wo er jetzt hingeht. Und Elternteile können auch mal dem Nachwuchs sagen, du machst jetzt das und das. Und der Schnösel sagt, habe ich überhaupt keine Lust dazu. Und das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Wichtig für eine Wolfsfamilie und auch für den Führungsstil ist Harmonie. Diese Familie orientiert sich, also wirklich möchte harmonisch leben und orientiert sich an der Harmonie.
Also wir kennen die sehr dominanten Wolfskämpfe, aber wenn der Clan sozusagen zusammen ist, gibt es in der Familie eher das Bedürfnis nach Entspanntheit und nach Harmonie. Da habe ich Sie richtig verstanden.
Das ist korrekt, ja. Und die Kämpfe gibt es meistens mit benachbarten Rudeln. Da geht es um Territorien oder um Frauen oder so.
Ja, darüber müssen wir natürlich gleich noch reden. Aber wenn Sie jetzt immer wieder erwähnen, liebe Frau Raninger, dass Erfahrung wichtig ist und wir sagen, bei den Wölfen ist Erfahrung wichtig, dann müsste man doch eigentlich bei uns auf dem Arbeitsmarkt sich oder im privaten Bereich auch sehr viel mehr an den Menschen orientieren, die Erfahrung haben, wenn wir sagen, wir können das Verhalten der Wölfe übertragen auf den Menschen.
Das ist korrekt und deshalb läuft bei uns ordentlich was schief. Denn wir brauchen wirklich Erfahrung und die Wölfe schätzen Erfahrung, schätzen das Alter. Also die ältesten Wölfe werden am meisten geschätzt und am höchsten geschätzt.
Ah, es geht mir gerade richtig gut. Gut, dass Sie da sind. Darüber müssen wir gleich weiterreden. Sie sind aus Wetzlar angereist und dafür bedanke ich mich, denn ich freue mich immer, wenn ich einen Gast livehaftig gegenüber sitzen habe an einem Sonntagmorgen. Unser Thema sind heute die Wölfe. Es gibt schon Anrufer von HR3, die sagen, oh, auch in Hessen gibt es Wölfe. Das besprechen wir heute alles noch, wie man einem Wolf begegnet, was man machen soll, wenn der einem plötzlich an der Mülltonne oder beim Joggen begegnet. Und jetzt wollen wir aber mal ein bisschen nochmal über die Wolfsfamilie reden, denn in ihrem neuen Buch, Die Weisheit der Wölfe, geht es ja genau darum, dass wir sagen, die Strukturen einer Wolfsfamilie kann man auch ein bisschen, ich sage das in Anführungsstrichen, aber in vielen Themenbereichen übertragen auf unsere menschlichen Familien. Jetzt habe ich schon gelernt, der Boss, der Leitwolf, mag Harmonie im Rudel. Ja? Also wenn die Kämpfe ausgefochten sind, erzieht das Paar gemeinsam auch den Nachwuchs. Wie ist das denn, wenn einer dieser Partner jetzt verunglückt, angefahren wird oder stirbt an einer Krankheit bei einem Wolfsrudel? Wird der Partner dann ersetzt oder gibt es auch alleinerziehende Wölfe?
Das ist ziemlich tragisch, wenn ein Leitwolf stirbt, denn an dem orientieren sich ja auch die ganzen jungen Wölfe vor allen Dingen. Und dann im Allgemeinen, was als erstes passiert ist, die ganze Familie trauert massiv. Also man wagt ja kaum zu sagen, dass Wölfe trauern, aber Wölfe haben natürlich Emotionen.
Wie trauern die denn?
Die heulen viel, die sind irritiert, die spielen kaum noch. Sie suchen, man merkt definitiv, dass sie suchen. Und dann schließlich, letztendlich findet irgendwann natürlich der Leitwolf auch wieder eine Partnerin. Aber Wölfe leben ja ihr Leben lang zusammen. Ne?
Und also Wölfe sind monogam, wechseln nicht.
Ja, im Allgemeinen. Es ist natürlich immer schwer, irgendetwas zu pauschalieren, weil ich mache das, sag mal.
Wenn der schöne Wolf um die Ecke kommt, dann gibt es vielleicht. Oder auf einer Wolfsparty.
Genau. Nein, aber im Allgemeinen ist es eben so, dass dann wirklich die ganze Struktur wird durcheinander gebracht. Und das ist auch das Problem, wenn man zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen meint, einen Leitwolf aus einem Rudel heraus schießen zu müssen, weil der irgendetwas Schlimmes tut, zum Beispiel weil der Nutztiere tötet oder so. Die Diskussion haben wir ja oft. Das ist hochgefährlich. Damit treibt man den Teufel mit dem Belzebub aus. Denn was passiert, wenn man ein Leittier, an dem sich die Gruppe orientiert, rausnimmt, ist, dass die völlig orientierungslos sind. Die wissen jetzt nicht mehr, was jage ich, was ist gut für mich. Das bekommen die ja alles beigebracht von den Eltern. Und dann passiert es eben, dass die das jagen, was ihrer Meinung nach am einfachsten zu jagen ist. Und das sind beispielsweise ungeschützte Nutztiere. Also es ist hochgefährlich. Man soll froh sein, wenn man ein funktionierendes Rudel dabei hat oder in seiner Nähe hat und alle verstehen sich.
Also ein sensibles System, in dem es natürlich immer schwierig ist, wie so oft in der Natur, wenn der Mensch dann angreift. Wenn wir nochmal zurückkommen zu dieser Autorität des Leitwolfes, dann verstehe ich das so, dass der Leitwolf eine Art natürliche Autorität hat. Er hat seine Erfahrung, die er mitbringt, die gibt er an die Jungen weiter, so wie wir Menschen das ja auch machen, wenn wir die Verantwortung von Erziehungsarbeit tatsächlich übernehmen. Aber er regiert nicht ein Rudel mit Aggression oder mit Lautstärke, sondern mit dieser natürlichen Autorität. Können Sie das noch ein bisschen beschreiben?
Das ist korrekt. Und es ist auch nicht der Leitwolf, sondern es sind immer die Leitwölfe, beide. Beide entscheiden immer gemeinsam. Also die Fee, die ist das Weibchen und der Rüde. Und nur in Situationen, wo es irgendwo eine besondere Entscheidung getroffen werden muss, beispielsweise jetzt, wo die Höhle gesucht wird, wo die nächsten Welpen geboren werden oder sowas. Wenn also zwischen den beiden Leitwölfen nochmal entschieden werden muss, dann entscheidet letztendlich die Fee auch und das Weibchen auch.
She-Wolf.
Richtig. Frauen an die Macht.
Ja, Frauen an die Macht bei den Wölfen, die sind schon weiter als wir, die brauchen auch keine Quote, oder?
Die brauchen keine Quote, nein. Jeder akzeptiert das auch.
Also, liebe Hörer, halten wir mal fest, am Ende hat die Fee dann das letzte Wort, oder?
Richtig, korrekt.
Ja. Interpretiere ich das jetzt
ja,
rein,
das
Frau Radinger. Wenn wir jetzt sagen, Frauen und Wölfe, wir sprechen ja mal von dem Leitwolf, aber es gibt natürlich mittlerweile so viele Frauen in Führungspositionen, blicken wir auf die Politik, aber auch in Unternehmen. Viele Frauen sind selbstständig, leiten Unternehmen. Kann man da etwas übertragen? Weil wir gucken ja heute nach dieser Brücke, Mensch und Wolf. Wie führt die Wölfin? Die Fee, Entschuldigung, ich spreche ja mit einem Wolfsprofi.
Eine gute Führungspersönlichkeit, führt nicht von oben nach unten, also übt keinen Druck aus, sondern achtet immer darauf, dass sie die einzelnen Familien- oder Firmenmitglieder dort irgendwo einsetzt, wo sie gebraucht werden. Ich meine, jeder kennt ja in seiner Familie, welche Stärken die einzelnen Mitglieder haben. Es gibt tolle Babysitter, es gibt welche, die gut zum Beispiel bei der Jagd hetzen können, oder es gibt welche, die einfache Friedensstifter sind, die gibt es auch. Die gehen, wenn es Knatsch gibt, irgendwo rein, stellen sich hin und Ruhe ist. Und die setze ich eben als Führungspersönlichkeit dann eben an den besonderen Stellen ein. Beziehungsweise in einem gut funktionierenden System muss ich die noch nicht mal einsetzen. Die wissen von alleine, wo ihr Platz ist und machen das dann auch.
Also das, was auch oft unsere Stärke im Team ist, dass man weiß, wo sind die Stärken des anderen, unsere soziale Kompetenz, unsere Fähigkeit, mehr miteinander zu kommunizieren als Frauen, als das manchmal vielleicht Männer machen. Und dadurch dann so etwas herauszufinden, ist durchaus eben eine Stärke.
Absolut, ja.
Elli Radinger, sie hat ein neues Buch geschrieben, es heißt Die Weisheit der Wölfe. Wir freuen uns, dass Sie heute da sind, liebe Frau Radinger. Sonntagspresse hat auch schon über Sie geschrieben, also gutes Timing, oder?
Perfekt, danke.
Wir haben gerade über Familienbande in den Strukturen eines Wolfsrudels gesprochen und festgestellt, dass das Weibchen, die Fehde, und das Männchen, also der Wolfsrüde, gemeinsam eine Familie führen, dass sie ihnen Schutz bieten, dass beide harmoniesüchtig sind. Und dann habe ich eben gesagt, aber Wölfe sind Spießer par excellence, habe ich in Ihrem Buch gelesen. Was macht den Wolf zum Spießer?
Einfach sein Leben, so wie er lebt. Wölfe haben sehr viele Rituale.
Also welche zum Beispiel?
Die begrüßen sich zum Beispiel, wenn einer von irgendwo herkommt, dann begrüßen sie sich. Die nach Hause kehrenden Eltern werden von der gesamten Gruppe immer begrüßt. Es gibt einen riesen, wir nennen das eine Rallye, aber nicht wie die Rallye Paris-Dakar, sondern anders geschrieben. Wenn die nach dem Schlafen zum Beispiel, wenn alle aufstehen, dann wird überall geleckt, es wird begrüßt, wird geknabbert, man springt übereinander, bevor es zur Jagd geht beispielsweise. Das sind eben alles sehr wichtige Rituale, die auch immer durchgeführt werden. Und diese ganze Kommunikation, es wird kein Wolf alleine gelassen irgendwo. Und ich wünschte mir manchmal, wenn ich so sehe, wenn ich in ein Restaurant gehe und sehe, dass die Leute gemeinsam am Tisch sitzen und jeder guckt auf sein iPhone, das gibt es bei Wölfen natürlich logischerweise auch nicht. Aber da wünsche ich mir wirklich mehr, man würde mehr miteinander reden. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man wenigstens als Familie, als Menschenfamilie wenigstens einmal am Tag sich zusammensetzt und mal ohne elektrische oder ohne elektronische Geräte mal miteinander redet und spricht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das machen Wölfe.
Also Kommunikation ist wichtig in der Familie. Zu merken, wie fühlt sich der andere, zu berühren, sich anzustupsen, was Sie gerade gesagt haben, knabbern, miteinander zu spielen. Ja. Haben wir das alles ein bisschen verlernt? Klar, schuld sind natürlich immer mal wieder auch die Dienstpläne, die wir haben, unterschiedliche. Ja, mal muss der eine Familienangehörige arbeiten. Es sind nicht immer alle zusammen. Es gibt Familien mit ganz unterschiedlichen Strukturen, wo am Wochenende die Kinder die geschiedenen Eltern besuchen müssen, hin und her transportiert werden. Es gibt neue Familien, es gibt kleine und große Familien. Aber das funktioniert bei den Wölfen, was bei uns, wie Sie gerade gesagt haben, auch durch das dauernde Benutzen von Elektronik gestört ist, Kommunikation.
Absolut. Und das ist eben ihre Stärke auch. Also bei uns, unsere Welt ist vielleicht auch einfach zu schnell geworden inzwischen. Und bei den Wölfen ist die ständige Kommunikation, die tun sogar, während sie jagen, immer miteinander durch Blickkontakt kommunizieren. Diese ständige, permanente Kommunikation ist ihre Stärke.
Und ohne Kommunikation würden sie eben auch als Gruppe nicht überleben können wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ne? Ja.
Also wenn dort dann eine Störung dann tatsächlich eintritt. Also wenn wir feststellen, die Wölfe sind Spießer, weil sie Rituale mögen und sie gleichzeitig sagen, die Welt dreht sich schneller. Ändern sich denn dann auch oder gibt es von außen Gefahren, so gefragt, für die Wölfe, damit sie ihre Rituale vielleicht nicht einhalten können? Es werden ja Straßen gebaut, es werden Wälder verändert, es gibt Wohnsiedlungen, Natur verändert sich. Hat das einen Einfluss auf den Alltag, auf das Zusammenleben von Wölfen?
Relativ wenig, denn Wölfe sind ja extremst anpassungsfähig und intelligent und sie passen sich auch allen Infrastrukturen, zum Beispiel können sie sich sehr gut anpassen. Also da sehe ich überhaupt keinen Einfluss drin. Die einzigen Einflüsse, die ihnen geschehen können, sind eben ausgenommen vom Mensch. Der ist der größte Einfluss.
Also aber der Mensch ist die größte Gefahr für den Wolf.
Ja, auf jeden Fall, ja. sehe ich darin, dass eben nach andere Wolfsrudel kommen. Wölfe sind ja sehr territorial und die versuchen natürlich, ihr Heimatgebiet zu verteidigen, auch gegenüber anderen Wolfsfamilien, die eben dort auch hin möchten.
Ich habe einen Rüden zu Hause. Ich hatte immer Rüden. Und man weiß, jeder Hundebesitzer weiß, dass wenn er mit dem Rüden Gassi geht, Bein heben, markieren. So eine kleine Runde kann schon mal länger dauern, egal ob der Hund groß oder klein ist. Wie markieren denn dann Wölfe, so ein Rudel, ihr Gebiet?
Also ich habe eine Hündin, die setzt sich hin und lässt laufen. Das ist das Angenehme. Aber bei den Wölfen ist es so, dass mit dem Beinheben, das dürfen nur die Leitwölfe. Und zwar der Rüde und das Weibchen. Beide heben das Bein, daher weiß ich auch, der das Bein hebt, ist der Leitwolf. Alle anderen heben nicht das Bein. Die Rüden hocken sich auch hin. Und eben nur die Leitwölfe markieren ihr Territorium. Es sei denn, es kommt mal irgendein frecher Jungwolf und probiert es mal. Das kommt natürlich auch vor, ist ja alles möglich bei den Wölfen. Aber nur die Leitwölfe markieren ihr Territorium und zeigen damit benachbarten oder befeindeten Wolfsrudeln an, hey, hier, das Gebiet ist schon besetzt.
Aber warum versuchen es dann trotzdem andere Rudel in das Gebiet eines markierten Rudels hineinzukommen, um das Territorium natürlich zu erweitern?
Ja, natürlich. Ich meine, so ein gutes Territorium mit viel Platz, mit einer guten Beute, das ist wie eine steigende Börsenaktie zum Beispiel.
Wie eine gute Immobilie. Wie sind denn dann, wenn die Rudel aufeinandertreffen? Ist das geprägt erstmal von Blicken? Ist das direkt ein Kampf? Wie funktioniert das?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich kann das wieder mal nicht pauschal sagen, aber das kommt wirklich auf die Stärken der Rudel an. Und man versucht in der Wildnis grundsätzlich, um jeden Preis Ärger zu vermeiden oder Verletzungen auch zu vermeiden, weil das ja immer viel zu gefährlich ist für alle Beteiligten.
Dann also dafür haben die ein Bewusstsein tatsächlich, ja?
Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten geht es oft so, ich sehe es ja in Yellowstone immer und ständig geht es so, dass man versucht, eben durch das Markieren allein schon die Grenzen abzustecken und die werden dann auch respektiert. Aber wenn dann tatsächlich ein Krieg kommt, dann ist das schon eine heftige Sache, wenn die Wölfe aufeinander losgehen.
Okay, das sollte ja sowieso auch bei uns Menschen wirklich das allerletzte Mittel sein. Im besten Falle natürlich immer für den Dialog, für den Frieden. Und genauso ist es bei den Wölfen. Gestern war, glaube ich, gerade Vollmond oder die letzten Tage. Und jetzt lese ich hier in der Sonntagszeitung, wo ja ihr neues Buch gerade präsentiert wird, Die Weisheit der Wölfe. Es gibt das sogenannte Wolfslied. Das wusste ich ja gar nicht, dass Wölfe singen können. Weiß Dieter Bohlen das schon? Wie geht ein Wolfslied? Können wir das zusammen anstimmen? Ich singe aber furchtbar schlecht, um Sie gleich schon mal vorzuwarnen.
Ich bin auch nicht gut.
Ich bin die zweite Stimme.
Ich bin auch nicht gut im Wolfsheulen.
Komm, aber jetzt heulen Sie doch mal vor.
Ich kann besser Kojoten heulen und das würde wirklich die Mikrofone sprengen.
Ach das komm, wie halten das machen. Aus? Der Techniker Rainer ist da. Heulen Kojoten anders als Wölfe?
Ja, weil Wölfe kommunizieren überwiegend auch durch Körpersprache. Das heißt, die kommunizieren in der Gruppe und heulen eben dann so. Und Kojoten müssen sich über größere Entfernungen verständigen, weil Kojoten eher einzeln leben oder in kleinen Gruppen leben. Und darum haben die ein ganz anderes Heulen. Das ist also sehr viel höher auch.
Also der Wolf ist der, ich sehe in Ihren Augen die Angst, dass ich Sie bitte gleich doch noch mal zu heulen. Der Wolf singt und kommuniziert also eher im Chor.
Ja.
Und der andere ist der Solist.
Genau. Und es ist sehr erstaunlich, die Wölfe haben tatsächlich unterschiedliche Dialekte. Das hat man jetzt in der Heulstudie vor 5 Jahren herausgefunden. Die sprechen anders.
Nein, nicht so eine Heulstudie. Ja. Die heulen unterschiedlich?
Ja, die haben unterschiedliche Dialekte und können sich dadurch auch eher verständigen. Die wissen also genau, dass das andere Wolfsrudel kommt, von Bayern zum Beispiel oder so. Es ist tatsächlich so.
Hängt das mit Kontinenten zusammen? Also der europäische Wolf heult anders oder ist das schon auf Länderebene? Also der rumänische Wolf heult anders als der deutsche Wolf?
Das weiß man noch nicht. Da ist man erst am Anfang mit diesen Studien. Aber man weiß eben, und ich höre das ja auch immer wieder, jeder Wolf heult natürlich ganz unterschiedlich. Da gibt es wunderschöne Sänger, die wirklich so eine Opernarie quasi schmettern können. Und es gibt auch gleichzeitig andere, die krächzen so quasi aus der Pubertät heraus oder aus dem Stimmwechsel heraus. Die sind eben nicht so gut. Aber
kann
man
ein
kann
Wolf
unterscheiden.
Mit einer schlechten Stimmlage auch ein Leitwolf werden?
Ja, das hat damit gar nichts zu tun.
Nein, natürlich. Ich dachte jetzt immer, der schönste Sänger wird auch gleichzeitig der Boss des Rudels.
Wenn das so einfach wäre, müssten wir in den Firmen immer die Firmenbosse vorsingen lassen, oder?
Können Sie denn am Heulen der Wölfe merken, ob es einem Wolf gut geht?
Nein, ich kann, ja, also wenn man ein bisschen drauf achtet oder ein bisschen feinfühlig dafür ist, dann kann man merken, zum Beispiel wenn ein Wolf gestorben ist, heulen die anders, meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach. Also ich spüre dann die Trauer irgendwo, aber vielleicht auch, weil ich es weiß.
Weil sie es wissen, ist, ja. Eben. Denn das ist ja so, man sagt ja, Eltern können auch das unterschiedliche Weinen ihrer Kinder dann deuten. Ist das jetzt Hunger, ist das quengelig sein, ist es Müdigkeit? Jetzt denke ich mir, wenn man so viele Jahre schon über 30 Jahre, drei Jahrzehnte, also die Wölfe verfolgt, dass es dort vielleicht ein freudiges Heulen gibt, ein trauriges Heulen.
Es gibt durchaus diese ganz einsamen Heulen, das Heulen, wenn einer alleine ist und auf der Suche nach einem Partner ist zum Beispiel, der heult ja dann immer sehr, sehr, sehr anders. Und ich habe zum Beispiel erlebt, dass Wölfe einen Jungwolf mal allein zurückgelassen hatten. Das war also typische Wolfserziehung. Dieser Jungwolf hat immer geträumt. Der blieb immer hinter den anderen zurück und hat nie Anschluss gefunden. Oder beziehungsweise die anderen mussten immer auf ihn warten.
Das kenne ich von der Freundin. Morgens sollen sich die Kinder anziehen auf dem Weg zum Schulbus und der eine bummelt immer.
Richtig.
Also jetzt alle zuhören, die das kennen. Jetzt kommt der Wolfstipp, den man auf die Familie übertragen kann.
Genau, irgendwann haben die Wölfe ihn dann mal wirklich einfach schnuppern lassen. Er war wieder beschäftigt mit irgendwas ganz Wichtigem, wie ein Stöckchen suchen oder sowas. Und die Familie hat ihn dagelassen und ist weitermarschiert. Also sie hat nicht gewartet, hat ihn nicht abgeholt. Und dann hat er wirklich einen halben Tag lang im Tal immer nur gesucht und gejammert und geheult und so erbärmlich, dass wir schon alle sehr viel
Mitleid hatten. Ich wäre schon wieder umgedreht wahrscheinlich. Genau. Also nicht umdrehen, aushalten und dann hat er seine Lektion gelernt oder
richtig.
Nicht?
Ja, und dann haben die ihn später abgeholt auf dem Rückweg und er ist auch nie wieder zurückgeblieben.
Der bummelt nicht mehr.
Der bummelt nicht mehr.
Der verpasst auch keinen Schulbus mehr. Also wir haben festgestellt, dass der Wolf ein Lehrmeister für das Leben sein kann. Wir versuchen heute ein bisschen so die Brücke zu schlagen. Wölfe kommunizieren sehr viel miteinander, bleiben im Gespräch. Dadurch wissen sie auch, wie es der Fehde, also dem Weibchen und dem Rüden tatsächlich geht, dem Nachwuchs. Sie leben in einem Familienverbund. Sie haben Rituale wie gemeinsame Jagen, gemeinsames Mittagessen, gemeinsames Knabbern und Überherspringen nach dem Aufwachen. Wo würden Sie denn sagen, sind die Wölfe uns noch ähnlich? Wenn Sie zum Beispiel, bleiben wir beim Partnersuche, wie eben dieser einsame Wolf, suchen die den Partner so wie wir? Gibt es eine große Single-Agentur? Gibt es ein Portal, wo der Wolf die Fehde dann trifft? Wie trifft der Wolf seinen Partner fürs Leben? Denn die sind ja monogam.
Da bin ich jetzt ganz ehrlich von der Single-Börse her ziemlich überfragt. Also es ist natürlich, es beginnt die Paarungszeit, die ist nur einmal im Jahr.
Wann?
Im Winter, also Januar, Februar ist in Yellowstone die Paarungszeit. Und dann fangen schon mal die Hormone an, Tango zu tanzen. Dann geht es also schon recht wild zu. Und dann haben wir die Leitwölfin, die eigentlich entscheidet, wen sie sich aussucht normalerweise. Und Leitrüde dürfte, wenn er wollte, zuerst. Aber es gibt natürlich einige Leitrüden auch, die haben überhaupt kein Interesse. Und wir haben das in Yellowstone sehr oft, dass wir Mehrfachpaarungen haben. Also, dass sich nicht nur die Leitwölfin mit dem Leitrüden paart, sondern auch mit anderen innerhalb der Familie, solange sie nicht miteinander verwandt sind. Also kommt irgendeiner von irgendwo her und der gefällt dir und der passt ihr, dann ist er durchaus auch bereit, den anzuhören.
Wie alt muss denn ein Wolf sein oder werden, um paarungsbereit zu sein?
Im Allgemeinen etwa 2 Jahre alt.
Okay, dann hat er genug gelernt von den Eltern. Heißt auch, er könnte das Rudel verlassen und ein eigenes Rudel dann bilden. Oder wie ist das mit den Kindern? Müssen die das Rudel verlassen, um eine eigene Familie zu gründen? Oder
die müssen
können die auch so Nesthocker sein?
Genau, es wird keiner rausgeschmissen, es wird keiner weggestoßen, sondern aber im Allgemeinen wird es denen schlicht und einfach zu eng. Und die wollen eben auch Partner finden, die nicht mit ihnen verwandt sind. Das ist ja immer das Allerwichtigste. Also marschieren die dann ab und suchen sich einen neuen Partner.
Wir haben gerade über die Liebe gesprochen, über die Liebe bei den Wölfen. Obwohl, wir haben ja nicht eigentlich über Liebe gesprochen, sondern über Paarungsbereitschaft. Also der Jungwolf muss ungefähr 2 Jahre alt sein. Dann ist er bereit, ein eigenes Rudel, eine eigene Familie dann tatsächlich eben zu gründen. Gibt es sowas eigentlich? Weil ich gerade das Wort Liebe verwendet habe, so etwas wie Zuneigung, eine besondere Liebe bei den Wölfen? Suchen die sich einen Partner aus?
Absolut. Also das habe ich zum Beispiel daran gesehen, wenn ein Wolf stirbt zum Beispiel. Also wir haben es erlebt und das habe ich mich rückversichert von einem anderen Kollegen, der in Kanada forscht, dass tatsächlich, wenn Wölfe sterben, der Partner oft auch stirbt. Und zwar, obwohl der gesund ist, aber der stirbt tatsächlich an gebrochenem Herzen. Und wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich es auch nicht.
Sehen Sie, wenn sich ein Wolf verliebt in eine Wölfin?
Naja, gut, während der Paarungszeit ist ja immer das übliche Ritual, dann dieses ganze Getänzele und Gemache. Also es ist, sehen wir ja auch bei unseren Hunden sehr.
Das sehen wir auch bei uns.
Das sehen wir ja, okay, Sie sagen es. Und dann sieht man das natürlich eindeutig. Und dann ist wirklich viel los und es macht auch sehr viel Spaß. Es ist sehr lustig zu sehen.
Jetzt haben wir gerade gesagt, der Familienverbund ist sehr eng. Aber Paarung passiert ja nicht innerhalb der Familie, sondern mit Wölfen, die von außen kommen, männlichen und auch weiblichen. Oder sind es eher die männlichen, die von außen auf einen Rudel zustoßen? Oder kann es auch sein, dass eine junge Wölfin hinausgeht und sich alleine einen neuen Partner sucht?
Es kann alles sein. Es kann beides sein. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Aber im Allgemeinen ist es eher so, dass die Weibchen die Nesthocker sind und die Rüden abwandern. Mhm. Und dann ist es durchaus möglich, dass auch ein Rüde mal von außen in eine Wolfsfamilie reinkommt. Vor allen Dingen wird er dann auch angenommen und akzeptiert, wenn er gebraucht wird, zum Beispiel als Paarungspartner. Gibt es zum Beispiel für den Leitwolf nur noch eigene Familienmitglieder, eigene Weibchen, die zu seiner Familie gehören?
Ist das eine Gefahr für das Rüden?
Kann er sich mit dem nicht paaren, denn die Wölfe vermeiden ja Inzucht um jeden Preis. Und dann wird auch ein fremder Wolf aufgenommen.
Genau, und die Gefahr wäre eben, dass das Rudel dann ausstirbt und dann kommt eben jemand Neues dazu und bringt neue Fähigkeiten mit. Das kann aber auch das Jagen sein, es kann das Babysitten sein. Mhm. Also es gibt keine Abschottung gegenüber dem Fremden.
Richtig, gibt es nicht. Nee.
Wenn ein junges Wolfspaar jetzt sich gefunden hat, wo lassen die sich dann nieder? Wie finden die ihr neues Revier? Wie funktioniert das?
Das Wichtigste für ein neues Revier ist, dass genügend Platz da ist und genügend Nahrungsangebot da ist. Die können nicht irgendwo sich in der Wüste niederlassen, wo es nichts zu fressen gibt. Das ist ja logisch. Also wandern sie ab und suchen sich eben so ein geeignetes Revier. Und es darf natürlich auch nicht von anderen, von fremden Wölfen besetzt sein. Und je mehr Wölfe in einem Gebiet sind, umso weiter wandern sie ab. Und der andere Regulierungsmechanismus, zum Beispiel für Wolfspopulation, ist auch der, dass dann weniger Nachwuchs geboren wird, wenn zu viele Wölfe in einem Gebiet sind oder auch Tiere an Krankheiten sterben.
Wie viele bekommen die denn, die Wölfe, als Nachwuchs? 2, 3 oder sind es mehr?
Im Schnitt so etwa 6, 8.
6 bis 8.
Ja. Und wenn sie dann Mehrfachpaarungen haben, wenn also 3 oder 4 Weibchen in der Gruppe Junge bekommen, dann, also ich habe es in Yellowstone mal erlebt, da wurden mit einem Schlag wuchs die Wolfsfamilie auf zusätzlich 21 Welpen dazu.
Jetzt sagen Sie, die Welpen, oder das kennen wir ja von Hundewelpen, das kennen wir auch von anderen Jungtieren bei Katzen, also bei solchen, die bei uns jetzt domestiziert dann tatsächlich eben auch leben, dass die extrem verspielt sind. Es gibt ein Kapitel in Ihrem Buch, das heißt, dass wir uns vom Spielen der Wölfe eben auch noch ein bisschen was abgucken können. Sind denn diese Jungwölfe, dieses junge Paar extrem verspielt oder ist das unabhängig vom Alter? Können das die Kleinen sein, können das die Alten sein? Was hat das mit diesem Spiel bei den Wölfen eigentlich auf sich?
Das ist unabhängig vom Alter. Also alle Wölfe jeden Alters spielen und spielen sehr gerne auch miteinander. Spiel ist wichtig. Es ist zum einen, es ist ein Kommunikationsmittel natürlich, aber es ist auch eine soziale Kontrolle. Denn beim Spielen muss fair gespielt werden. Und wenn irgendwelche Wölfe nicht fair spielen, kriegen das die anderen sehr schnell mit. Und dann werden die zum Beispiel ausgeschlossen bei den nächsten Spielen. Die werden ausgeschlossen, in Anführungsstrichen, also aus der Gruppe. Und dann kann es passieren, dass die früher abwandern und tatsächlich auch schlechtere Überlebenschancen haben.
Ich verbringe viele Wochenenden beim Sport der Kinder und von anderen Kindern und sehe, dass da nicht immer alle fair spielen, aber Eltern nicht reagieren. Wie würde so ein Wolfsvater in so einem Fall dann reagieren oder die Wolfsmutter? Spielt ein Kind nicht fair, gibt es eine Sanktion?
Dieser Mechanismus erklärt sich eigentlich selbst. Da brauche ich keinen von außen, der mir sagt, du darfst das jetzt nicht und ich bestrafe dich jetzt dafür. Also die regeln das schon untereinander, dass die eben sehen, der spielt zu hart, der beißt zu fest, der ist irgendwie link und mit dem spiele ich einfach nicht mehr. Das ist genug Bestrafung.
Also das Rudel organisiert so etwas in den Strukturen dann alleine. Und was passiert durch diese Leichtigkeit des Spielens? Bei uns in unserem Alltag, in unseren Strukturen des Alltags, in der Verantwortung des Alltags geht das ja manchmal bei den Erwachsenen leider ein bisschen verloren. Wofür ist das gut, das Loslassen, das sich fallen lassen?
Ja, ich würde ganz einfach mal sagen, einfach ein Glücksgefühl und mehr Harmonie. Ich habe zum Beispiel eine wunderschöne Szene gehabt, wo ein alter Leitwolf noch mit seinen jungen, also knapp ein halbes Jahr alten Welpen gespielt hat. Und der Kleine durfte immer gewinnen. Der hat ihn also immer wieder gewinnen lassen. Und der Kleine stand dann ganz stolz über ihm, hat mit dem Schwänzchen gewedelt und fand sich ganz toll. Wenn der Kleine wusste ebenso wie der Alte, dass das nicht ernst ist, dass das Spiel ist und dass der Kleine auch nicht der Stärkere ist. Aber der Alte hat ihm so das Gefühl gegeben, dass er erfährt, wie es ist, wenn ich etwas besiege, was größer ist als ich. Und diese Fähigkeiten braucht er auch später für die Jagd.
Also Vertrauen natürlich in die eigenen Fähigkeiten, die Sicherheit, dass jemand da ist, der einen vielleicht auch ein bisschen beschützt und das größere Tier, so wie Sie es gerade sagen. Es gibt ein Projekt in Kalifornien, darüber berichten Sie eben auch, in dem die Wölfe kranke Menschen heilen, traumatisierte Menschen heilen. Und vielleicht sprechen wir gleich darüber, denn es gibt ja den einen oder anderen von uns, der auch Lust hätte, vielleicht ein Wolfsgehege zu betreten und sich infizieren zu lassen von dieser Droge und dem Interesse am Wolf, der so viel mit uns Menschen gemeinsam hat. Die Weisheit der Wölfe, so heißt das neue Buch von Elli Radinger, wie sie denken, planen und füreinander sorgen. Erstaunliches über das Tier, das dem Menschen am ähnlichsten ist. Und wir reden ja heute an diesem Sonntagmorgen über den Wolf, über dieses faszinierende Tier. Und der Wolf ist auf Wanderschaft. Er ist manchmal über Ländergrenzen hinweg, über Reviere hinweg, über zugefrorene Seen, über Bergketten. Und es gibt eigentlich kein Hindernis. Sie überwinden eben ganz, ganz weite Strecken, finden auch immer wieder zurück in ihre Heimat. Es gibt sogenannte Satellitenhalsbänder, mit denen kann man die Routen der Wölfe beobachten. Und es gibt auch in unserem Land wieder Wölfe. Und das erstaunt viele Leute. Erstaunt Sie das auch?
Nein, überhaupt nicht. Gott sei Dank gibt es bei uns wieder Wölfe, denn das ist ein Anzeichen, dass wir ein gesundes Ökosystem haben. Und die Mehrzahl der Bevölkerung möchte übrigens Wölfe haben. Das haben verschiedene Umfragen herausgegeben. Und ich freue mich natürlich auch, dass der Wolf da ist.
Dass Sie sich als Wolfaholic und als Wolfsexpertin freuen, ist klar. Es gibt aber auch immer wieder Stimmen und im Vorfeld der Sendung haben wir auch die ein oder andere Mail bekommen, dass Leute sagen, aber ich habe Angst, dass der Wolf mir nahe kommt, wenn ich campen bin. Und ich merke es jetzt schon an ihren Mundwinkeln und dass sie sagen, ich liebe Wölfe. Aber es gibt auch welche, die das kritischer sehen. Was antworten wir denen denn?
Das verstehe ich voll und ganz. Also ich verstehe voll und ganz, wenn jemand Angst hat, grundsätzlich. Und auch wenn er Angst vor dem Wolf hat. Wir haben immer Angst vor etwas, das wir nicht kennen. Aber erstaunlich ist, der Wolf ist ja auch dem Hund so ähnlich. Eigentlich dürften wir vor dem Wolf ja gar keine Angst haben, sondern eher vor den Bären oder so. Aber die Menschen finden interessanterweise Bären kuscheliger, weil sie vielleicht an den Teddybären erinnert werden. Ich weiß es nicht. Aber ich verstehe, wenn jemand Angst hat. Das ist durchaus normal und natürlich.
Wo gibt es denn in Deutschland Wölfe, von denen wir es nachweislich wissen? Wo gibt es Wolfsrudel, über die wir an diesem Sonntagmorgen ja gesprochen haben?
Im Allgemeinen in den ganzen Ostgebieten von Deutschland, also in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein. Dort überall gibt es bestätigte Wolfsrudel. In Bayern der eine oder andere, ja.
Hessen?
Hessen kommt immer mal ein Wanderwolf durch und irgendwie scheint ihm Hessen nicht
was?
So gut zu
gefallen. Also da muss ich doch mal nachfragen. Es gibt also nachweislich kein Wolfsrudel in unserem Bundesland.
Kein bestätigtes Rudel. Es gibt immer mal einzelne Wölfe.
Aber wir haben doch Regionen, die sehr waldreich sind. Wir haben große Flächen eben auch. Klar, das Rhein-Main-Gebiet ist jetzt wahrscheinlich kein cooles Wolfsgebiet. Aber welche Region wäre für einen Wolf ideal in Hessen?
Ein Truppenübungsplatz zum Beispiel. Also es ist erstaunlich, aber Wölfe brauchen definitiv keine Wildnis oder große Wildgebiete, sondern die brauchen nur einen Platz, wo sie in Ruhe gelassen werden von den Menschen. Und das sind eben ideale Plätze, sind die Truppenübungsplätze. Da haben sie Platz, da gibt es ausreichend Nahrung, ausreichend Wild zu fressen und da stört sie kein Mensch. Und die Knallerei, die ist ihnen egal.
Nun kommt ja offensichtlich der Wolf dem Menschen näher, weil es gibt immer wieder mehr Berichte, dass Menschen Wölfe gesehen haben, wenn man zum Beispiel einen Campingurlaub verbringt. Viele, die am Waldrand leben, einige, die Tiere haben wie Schafe, stellen fest, dass der Wolf mal ein Schaf reißt. Hat der Wolf keine Angst vor Menschen?
Doch, natürlich hat der Wolf Angst vor Menschen. Der Wolf ist, sagen wir mal, er ist vorsichtig. Er hat also nicht unbedingt Panik vor uns, sondern er ist vorsichtig, wenn er einen Menschen sieht. Aber auch da kommt es wieder auf viele Faktoren drauf an. Es kommt drauf an, wie alt ist der Wolf? Wölfe in der Pubertät sind sehr neugierig, wie bei uns die Teenager in der Pubertät.
Die wollen was ausprobieren.
Genau, die gehen mal gucken, ne? Was ist denn das für eine? Aber die trauen sich trotzdem nicht ran. Es kommt drauf an, welche Persönlichkeit ist es. Ist es ein sehr extrovertierter Wolf, der auch immer mal neugierig ist? Oder ist es sehr zurückgezogener Wolf? Diese Persönlichkeiten haben ja Wölfe. Wenn ich also einen ganz zurückgezogenen Wolf habe, der wird sich nie einem Menschen nähern. Der sitzt das eher mal aus und wartet eben die ganze Nacht, bis er mal über eine Straße gehen kann. Es ist durchaus völlig normal, wenn ein Wolf, wenn ein Jungwolf, so etwa im Alter von 1-2 Jahren, wenn der auch mal durch ein Dorf läuft oder wenn er sich einem Auto nähert oder wenn er sich auch mal einem Menschen nähert.
Wie verhalte ich mich dann?
Ganz einfach.
Als Mensch jetzt, nicht als Wolf.
Ich würde wahrscheinlich auf die Knie fallen und mich freuen und beten, Danke beten, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe nämlich immer noch keine in Deutschland gesehen oder wenige. Aber als Mensch, wenn ich in den Wald gehe und treffe einen Wolf, dann spreche ich ihn einfach an. Dann sage ich, hey, hallo Wolf, ich bin hier, hau ab. Oder ich klatsche in die Hände und verjage ihn. Und
stehen dann bleiben oder laufen?
Stehen bleiben, nie weglaufen und vor allen Dingen eins, niemals tun, füttern.
Also okay, das wäre jetzt meine nächste Frage.
Ich denke, der arme Wolf, dem muss ich jetzt was zu essen geben oder so. Auf keinen Fall.
Warum nicht? Warum ist das ein absolutes No-Go,
Wölfe? Wenn Wölfe gefüttert werden, so wie alle anderen Wildtiere, dann gewöhnen die sich an die Menschen. Und das wollen wir eben nicht haben. Wir wollen nicht einen Wolf haben, der immer nachguckt, ob jetzt irgendein Mensch was Leckerlis in der Tasche hat.
Aber die Urangst, dass er uns gleich anfällt, Rotkäppchen und der Korb und das rote Mützchen, die müssen wir nicht haben. Der hat genauso viel Angst wie wir.
Absolut. Nein, die müssen wir nicht haben. Wir sollten vielleicht eher Angst haben, wenn wir über eine Kuhweide gehen, wo Junge sind, die Kälbchen haben. Denn die töten sehr viel mehr Menschen. Und in Deutschland ist ja auch noch nie ein Mensch von einem wilden Wolf getötet worden.
Also, trotzdem gibt es ja eine Vermischung, weil es liegt ja daran, dass Wölfe sich auch anpassen. Menschen, Wohngebiete breiten sich aus. Mhm. Es gibt ja Wölfe, die auch ein Schaf reißen oder die mal die Nase aus Neugier in eine Mülltonne stecken. Das heißt, nicht gleich die Nerven verlieren, aber was sagen wir dem Bauern, der sein Schaf verloren hat?
Ja, das verstehe ich durchaus. Und ich denke, es ist auch ein ganz schlimmer Anblick für so einen Bauern, der seine Schafe durch Wölfe verliert. Wir haben in Deutschland Wolfsmanagementpläne bei den einzelnen wölfischen Bundesländern. Ländern und die sagen genau, wie wir solche Situationen behandeln müssen. Es ist halt leider so, dass man nicht mehr unbedarft noch Schafe halten kann in Wolfsgebieten. Man muss etwas tun. Also ich als Schäfer habe natürlich ja auch die Verantwortung für meine Tiere. Ich kann ja nicht meine Tiere in einem Wolfsgebiet einfach frei laufen lassen und sagen, oh, wird schon nichts passieren. Ich muss dafür sorgen, dass den Tieren nichts passiert. Und das tue ich nicht, indem ich einen Wolf abknalle. Das ist ja wegen Artenschutz überhaupt nicht möglich. Sondern das tue ich, indem ich eben meine Tiere schütze. Durch die beste Kombination ist Elektrozäune, wolfssichere Elektrozäune und Herdenschutzhunde. Also das ist die Grundbedingung und wenn Tiere so geschützt sind, dann werden diese Nutztierhalter auch entschädigt für gerissene Tiere.
Also die Angst vorm bösen Wolf ist unbegründet. Das ist eine Erfahrung, die wir über Generationen in uns gespeichert haben aufgrund von Märchenerzählungen. Es wird Zeit, wieder mit einem offenen, mit einem neugierigen Blick auf dieses faszinierende Tier zu schauen. Sie machen das schon seit mehr als 30 Jahren. Und jetzt, Frau Radinger, was sind Ihre 4 Wolfsregeln?
Ja, ich habe 4 Regeln, die ich von den Wölfen abgeschaut habe und nach denen ich auch ein bisschen mein Leben lebe. Die erste ist, liebe deine Familie, dann kümmere dich um
die. Auch die nervigen Verwandten?
Alle nervigen Verwandten auch noch. Dann kümmere dich um die dir anvertraut sind. Dann gib niemals auf und zuletzt hör nie auf zu spielen.
Daran halten sich die Wölfe und Sie versuchen das eben auch in Ihrem Alltag umzusetzen. Funktioniert das?
Tatsächlich funktioniert, wenn ich bewusst immer wieder daran denke, natürlich.
Und wir gewinnen etwas, sagen Sie ja auch in Ihrem Buch Die Weisheit der Wölfe, wenn wir uns ein bisschen daran halten. Wir sehen es bei den Wölfen, wir haben über viele Punkte heute gesprochen. Was gewinnen wir, wenn wir uns an diese Wolfsregeln halten?
Nun, wir leben bewusster, würde ich sagen, genauso wie wir ja auch dadurch gewinnen, dass der Wolf bei uns in Deutschland ist. Ich meine, viele Leute fragen ja auch, brauchen wir den Wolf überhaupt oder wozu brauchen wir den?
Ja, warum brauchen wir den Wolf?
Es ist einfach so, dass es das Ökosystem deutlich gesünder wird, dadurch, dass der Wolf bei uns lebt, dass auch die Menschen einfach den Wolf haben wollen. Und ich schwöre Ihnen, es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn Sie durch einen Wald gehen, von dem Sie wissen, dass dort Wölfe leben. Sie müssen sie nicht sehen, aber Sie gehen deutlich achtsamer durch den Wald und sehr viel bewusster. Und das ist schon allein ein großes Geschenk, das uns die Wölfe machen.
Und trotzdem noch mal kurz sagen, Wölfe sind keine Hunde. Ja, sie sehen vielleicht aus wie ein Schäferhund. Ihr erster Hund war ein Schäferhund. Der hat vielleicht ein bisschen die Lust geweckt auf den Wolf, aber es sind keine Hunde.
Nein, Wölfe sind keine Hunde. Es gibt durchaus wolfsähnliche Hunde. Dadurch wird auch oft mal ein Wolf mit einem Hund verwechselt oder ein Hund mit einem Wolf verwechselt. Aber Wölfe sind definitiv keine Hunde und sollten niemals gefüttert werden.
Nun haben Sie so viel über Wölfe schon erfahren, im Inland, im Ausland. Sie haben lange mit Wölfen gelebt. Diese Faszination ist einfach geblieben. Bei vielen bleibt so ein kleiner wohliger Schauer oder ein gruseliger Schauer auf dem Rücken, wenn Ihnen das Wort Wolf kommt. Meinen Sie, wir haben genug Lust und Neugier geweckt auf dieses faszinierende Tier?
Ich hoffe doch. Ich würde sehr gerne jeden, der noch skeptisch ist, an die Hand nehmen und mit nach Yellowstone nehmen in mein Wolfsgebiet und ihm wirklich die Wölfe zeigen, die dort leben.
Wir haben zum Schluss bei unserer Sendung, liebe Elli Radinger, immer so einen kleinen Fragenhagel. Ich stelle die Frage und wenn Sie Lust haben, eine kurze Antwort dazu. Wenn Ihnen, wir haben ja heute viele Fragen gestellt und Sie sprechen ja so ein bisschen die Wolfsprache, ja, können das unterschiedliche Heulen beurteilen. Wenn Sie oder wenn Ihnen ein Wolf eine Frage beantworten könnte, welche Frage würden Sie ihm stellen?
Wie ist es, einem Menschen gegenüberzustehen?
Ihre erste Wolfsbeobachtung in Deutschland, wann war die?
Die war vor 10 Jahren aus dem Zug heraus auf der Strecke von Leipzig nach Frankfurt.
Aus dem Zug heraus? Das muss für Sie ja schlimm
gewesen. Viel zu schnell. Schrecklich war das. Viel zu schnell. Ja.
Ein ganz kurzer Moment. Eher ein Kuss von einem Wolf oder von George Clooney?
Nee, Wolf.
Was? Gut, dann bleibt für mich George Clooney. Wann hat Ihnen jemand zum letzten Mal gesagt, Elli, das mit den Wölfen, jetzt langsam reicht's, du spinnst?
Gestern?
Ich frage jetzt nicht mehr, oder? Ein Wolf läuft über den Domplatz in Ihrer Heimatstadt Wetzlar. Was tun Sie?
Ich versuche, keine Aufmerksamkeit zu erregen, damit keiner ihn sieht und damit die Leute nicht durchdrehen.
Ihr glücklichster Wolfsmoment?
Als ich in Yellowstone an einem Geysir saß, ganz alleine unter dieser kochenden, brodelnden Erde und hinter mir ein Wolf aufgetaucht ist und geheult hat, ganz alleine.
Nur Sie beide?
Nur wir zwei.
Der wollte Sie als Gleitwölfin mitnehmen vielleicht. Wie viele Wölfe können Sie auseinanderhalten?
Wie meinen Sie das?
Es gibt ja unterschiedliche Wolfsarten. Ich würde jetzt immer sagen, er ist dieses leichte, graue Struktur. Wenn die Wölfe vor Ihnen stehen, ist das wie für mich ganz unterschiedliche Menschen. Sie sehen Unterschiede und können Sie auch unterscheiden, die Wölfe?
Also in Yellowstone, meine Wölfe in Anführungsstrichen, die Rudel, die ich beobachte, die kann ich durchaus unterscheiden, vom Äußeren her auch.
Und was sind dann die markanten Punkte? Ist es Größe, ist es Farbe, ist es die Größe der Pfoten?
Es ist diese ganze Art. Also man muss wirklich das Gesamtpaket nehmen. Es ist die Markierung zum Beispiel. Es gibt Wölfe, die haben spezielle dunkle Linien auf der Nase. Oder es gibt die ganze Art, wie sie sich benehmen, ob sie ein bisschen schnöselig rumlaufen und rumalbern. Es ist das Gesamtpaket.
Also wir haben heute festgestellt, zum Wolf gehört eben auch der Charakter. Die Schüchternen gehen nicht an den Campingplatz, das ist schon eher der jugendliche Draufgänger. Wir merken, dass sich unser Land verändert, das ist aber gut für das Ökosystem, wenn der Wolf wieder auftaucht. Das heißt, er hat eben auch Vertrauen in unsere Natur, in die Gebiete, in denen er jagen kann. Schießereien auf einem Truppenübungsplatz sind ihm völlig egal, er will dafür aber seine Ruhe haben und kann dort dann jagen. Wölfe sind monogam. Ich habe heute wirklich eine ganze Menge gelernt. Ich hoffe, Sie auch, liebe HR3-Hörer, nachzuhören, wie immer alles bei uns im Podcast. Und es gibt eine Lesung, die aber schon ausverkauft ist, habe ich gehört, in Wetzlar.
Wetzlar, ja.
Eieiei. Also der Veranstalter muss in einen größeren Raum dann vielleicht gehen. Ich bedanke mich bei Ihnen.
Ich danke Ihnen.